Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr da seid. Wir haben es schon gehört, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort. Leider sind wir heute nicht alle hier. Manche Geschwister sind unterwegs. Aber gut, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist an diesem Ort. Dass wir hier zusammen sein können, alle, die wir jetzt hier sind. Ich finde es so wunderbar, dass in diesem Text dann gesagt wird, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und alle wurden erfüllt. Alle wurden erfüllt. Gott hat da keinen Unterschied gemacht. So wie er uns seine Gnade schenkt, ohne Unterschied, egal wie groß deine Sünde gewesen ist, wie sehr du versagt hast, wie sehr du auch dein Leben in den Sand gesetzt hast, wie weit weg du auch von Gott gewesen sein magst, in Jesus Christus ist alle deine Sünde vergeben. Er ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Für die Sünde der ganzen Welt, das heißt, für alle Sünde, die es auf diesem Planeten gibt, für alle Sünde ist er gestorben. Gibt es da irgendeine Sünde, die ausgenommen ist? Nein, für alle Sünde ist er gestorben. Gibt es irgendeine Sünde, die er dir nicht vergeben kann? Nein. Gibt es irgendeine Sünde, die er dir nicht jetzt schon längst vergeben hat, weil er sein Leben am Kreuz von Golgatha gegeben hat? Nein. Wenn es irgendeine Sünde gibt, die dich heute Morgen hier belastet, bring sie zum Kreuz. Er hat es bereits bezahlt. Du kannst frei sein heute Morgen, wie wir gesungen haben. Wir sind frei. Du bist frei in Jesus Christus. All das, was gewesen ist in deinem Leben und selbst das, was noch kommen wird, du bist frei. Und so wie es unabhängig, völlig unabhängig von uns ist, von dir, von deiner Person, von dem, was du mitbringst, so ist es auch völlig unabhängig von dem Stand, auf dem diese Jünger hier, die hier zusammenkommen, die Jüngerinnen und Jünger, die hier zusammen sind, völlig unabhängig davon, wie geistlich reif sie sind, wie weit sie in der Heiligung vorangeschritten sind, wie sehr sie sich noch abkämpfen und abmühen in dem Kampf, in dem geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen. Unabhängig davon, alle wurden erfüllt. Ihr Schwester, ich glaube nicht, dass sie alle, die sie da saßen, vollkommene, vollendete Heilige waren. Sie waren vollkommene, vollendete Heilige in Christus Jesus. Und so sitzen wir auch hier heute Morgen. Als Sünder, die zu ihrem Heiland gekommen sind und gerettet worden sind aufgrund der Gnade unseres Gottes, aufgrund des Opfers, was Jesus für uns gebracht hat, gereinigt und geheiligt, angezogen von der Gerechtigkeit Gottes, sitzen wir hier. Nicht aus uns können wir vor ihm bestehen. Wenn wir mit uns kommen, so wie wir sind, wenn wir so kommen, werden wir alle ausgelöscht. Dann kommt der Geist Gottes und verbrennt uns. Aber in Jesus Christus sind wir geheiligt. Und in Jesus Christus kommt der Heilige Geist auf die Gemeinde, so wie es auch bei Jesus in seiner Taufe war. Wisst ihr, die Taufe von Jesus, ich weiß nicht, ich habe das vielleicht schon das ein oder andere Mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Die Taufe von Jesus, das ist Karfreitag, Ostern, Pfingsten, alles in einem. Jesus lässt sich untertauchen und er weiß, die Taufe, das haben wir letztes Mal gehört, die Taufe ist ein Sinnbild für seinen Tod. Er wusste das ganz genau. Es ist der, ich gehe in den Tod. Ich gehe diesen Weg in den Tod hinein. Ich nehme die Strafe auf mich, die den Sündern, den Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die Gott repräsentieren sollten auf dieser Erde, die als seine Kinder mit seinem Charakter, mit seinem Wesen diese Welt regieren sollten, die aber in Sünde gefallen sind und dafür den Tod empfangen haben. Ich nehme dieses Fleisch an. Ich werde Fleisch, sagt der Sohn Gottes. Ja, Vater, ich bin gehorsam. Ich gehe diesen Weg. Ich gehe hinab in diese Welt. Ich werde Fleisch. Ich werde Mensch. Und ich gehe, ja, in diesem Moment der Taufe ist er zu Johannes, dem Täufer, hingegangen und hat gesagt, ja, los, tauf mich jetzt. Und als er im Garten Gethsemane war, hat er gesagt, Vater, ja, dein Wille geschehe, taufe mich jetzt. Ich will es geschehen lassen. Ich bin bereit, diesen Weg ans Kreuz zu gehen, in das Leiden und in den Tod hinein. Ein Sünder zu sein, ja, die Sünde selbst zu werden. Obwohl dem Sohn Gottes, der ohne Sünde war, nichts ferner war als die Sünder. Er hat unsere Stelle eingenommen. Er ist zum Sünder geworden. Und hat unsere Sünde am Kreuz getragen. Und in der Taufe hat er das dem Vater bekannt. Ja, ich bin bereit, diesen Weg des Gehorsams bis in den Tod hineinzugehen. Und ja, ich glaube dir, dass du mich aus dem Tod herausholen wirst. Jesus war Mensch und es geht ihm genauso wie dir und wie mir. Wenn ich über meinen Tod nachdenke, dann kommt mir manchmal die Angst hoch. Dann denke ich, was ist, wenn dann plötzlich das Licht ausgeht? Dann bin ich nicht mehr da. Und dann? Was ist dann? Werde ich wirklich die Augen aufschlagen? Werde ich wirklich Jesus in die Augen sehen? Wird das so sein? Oder ist es vielleicht doch nur Trug? Ist dann alles aus? Ist dann alles vorbei? Und Jesus sagt, ich glaube dir, Vater. Und wisst ihr, es ist ihm nicht so gegangen, dass er hat diese Zweifel, er hat diese Versuchung gekannt. Aber er hat im Glauben widerstanden. Und dieser Glaube drückt sich aus in seiner Taufe, dass er sagt, Vater, ich bin bereit, in diesen Tod hineinzugehen, um dann aufzuerstehen. Wisst ihr, er hätte es doch so einfach haben können. Er hätte beim Vater bleiben können. Und er hätte, als er auf dem Berg der Verklärung stand, sagen können, Vater, jetzt, das ist so herrlich, ich will lieber zurück in die Herrlichkeit. Ich will da nicht ins Tal hinabgehen, ans Kreuz, das will ich nicht. Ich will nicht diese Todesangst haben, diese Todesnot, vor dem Nichts stehen. Aber er war bereit dazu, für uns. Er ist diesen Weg gegangen, in den Tod hinein. Und er hat dem Vater bekannt, ich glaube dir, dass ich auferstehen werde. Ich glaube, dass du mich auferwecken wirst. Wisst ihr, das ist so, als wenn du dich ins Koma versetzen lässt und darauf hoffen musst, dass die Ärzte dich wieder rausholen. Ich vertraue dir, Vater, dass du mich aus diesem Tod herausholen wirst. Das ist das Vertrauen unseres Retters, unseres Heilands, des Sohnes Gottes. In der Taufe gibt er diesen Ausdruck des Vertrauens. Und dann kommt der Heilige Geist auf Jesus herab. Die Kraft Gottes auf diesen Menschen, der diese Bereitschaft gezeigt, ja, ich bin bereit zu sterben und aufzuerstehen. Und dieser Mann Gottes, dieser Jesus, er wird erfüllt mit der Kraft des Heiligen. Der Heilige Geist kommt auf ihn. War der Heilige Geist nicht schon in ihm? Natürlich war der Heilige Geist in ihm. Aber der Geist kam auf ihm, erfüllt mit der Kraft des Geistes. Und darum geht es in Pfingsten. Und so wie wir zu Ostern hier gesessen haben und Gott uns durch Peter gesagt hat, ins Herz hinein gesprochen hast, du musst sterben. Du selbst musst Karfreitag und Ostern erleben. Sonst hat Karfreitag und Ostern keine Bedeutung für dich. Wisst ihr, in den Kirchen werden diese Feiertage gefeiert. Aber wenn das nicht passiert in uns, was wir da feiern, dann ist das tote Religion. Gott will das lebendig machen in uns. Er will uns in sein Ebenbild verwandeln. Und wie geschieht das? Indem wir mit Christus sterben und mit Christus auferstehen. Indem das alte Leben stirbt und das neue Leben, was Gott uns schenkt durch seinen Geist, zur Entfaltung kommt, sich entfaltet in uns. Und wir sehen Petrus. Ich nehme Petrus einfach mal heraus, weil er uns ein gutes Beispiel ist, weil wir ihn gut verfolgen können durch all diese Stadien hindurch. Petrus, was musste sterben in ihm? Der Stolz. Das Vertrauen auf sich selbst. Jesus, wenn alle anderen dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ein frommes Anliegen, oder? Mit Christus sterben, ja, das sollen wir doch auch. Also, Petrus ist bereit. Wunderbar. Aber er will es aus sich selbst heraus tun. Und Jesus führt ihn an den Punkt, wo er sterben muss, wo sein Stolz sterben muss, sein Ich sterben muss, wo er erkennen muss, ich bin nicht das, was ich sehr gerne sein möchte. Ich bin nicht das, was ich auch vielleicht vor Gott sein sollte. Ich bin es nicht. Wisst ihr, es geht um diese fundamentale Sache. Warum sind wir überhaupt da? Wir sind geschaffen, um zu lieben. Das ist unsere Bestimmung. Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Charakter ist Liebe. Und er hat uns geschaffen, damit wir lieben. Zuallererst Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft, ohne Rücksicht auf uns selbst. Und wenn ich sterben muss, bin bereit, Vater. Ich glaube dir, ich vertraue dir von ganzem Herzen, ich liebe dich. Ich bin dir gehorsam, weil ich weiß, du bist gut. Ich vertraue dir, ich gehe mit dir. Und unseren Nächsten wie uns selbst lieben, das ist unsere Bestimmung. Und in allem, wo wir versagen, wo wir sündigen, was ist eigentlich das Problem? Jesus sagt es, dir fehlt es an Liebe. Du hast das Ziel verfehlt, weil du, dein Herz nicht von Liebe erfüllt ist, dein Wesen, dein Charakter, und du siehst es an all deinen Taten. Dir mangelt es an Liebe. Immer und immer und immer wieder und überall. Du kommst immer wieder zu kurz. Deine Liebe ist nicht selbstlos, sie ist selbstsüchtig. Sie ist keine echte, reine Liebe. Sie ist nicht Agape-Liebe. So sehr du dich auch bemühst, sie ist verunreinigt. Deine Bestimmung ist Liebe. Petrus weiß das und er strengt sich mit aller Kraft an. Ja, ich will lieben! Und er hat es nicht kapiert. Petrus, du kannst nicht lieben. Du kannst es nicht aus dir heraus. In dir ist keine Quelle. Agape-Liebe. Du hörst das Gebot, du willst es tun, aber du kannst es nicht ausführen. In dir, das Fleisch ist zu stark. Der Geist ist schwach. Du brauchst erst ein neues Herz. Und das sagt Gott durch seinen Propheten Hesekiel, dem Volk Israel. Ich will euch, das ist mein neuer Bund, ich nehme das steinerne Herz aus eurem Innern heraus und gebe euch ein fleischernes Herz, das lebt. Das liebt, das bereitwillig ist, mir zu folgen, mir zu vertrauen und was erfüllt ist mit dieser Liebe, wo ein Kanal offen ist, vom Himmel herab hinein, den Geist hineinfließen zu lassen, die Liebe hineinfließen zu lassen in unsere Herzen. Das Herz wird erfüllt von diesem Geist, von dieser Liebe. Und wir haben diese Quelle, die ins ewige Leben quillt. Das ist die Neugeburt, die Jesus jedem von uns schenken will. Bist du von neuem geboren? Hast du diese Herz-OP hinter dir? Wenn nicht, dann leg dich heute auf den OP-Tisch. Aber was gehört dazu? Die Narkose. Der Tod. Das alte Leben muss sterben. Muss bereit sein, das alte Herz rausreißen zu lassen. Und diesen Moment, wo du weißt, wenn jetzt alles zusammenbricht, ich habe kein Herz mehr. Jetzt bricht alles zusammen. Dieser Moment des Sterbens. Und es war für Petrus der Moment, wo er erkennen musste, ich kann nicht aus mir selber lieben. Wo er erkennen musste, mein Herz ist aus Stein. Ich brauche eine Herz-OP. Ich schaffe es nicht aus mir heraus. Sein Tod kam im Vorhof des Hohepriesters, wo er zusammenbrach und bitterlich weinte. Auch er hat im Grab gesessen, Petrus, als sie die Türen zugeschlossen haben aus Angst vor denen, die Jesus getötet haben. Und mitten hinein, in dieses Grab hinein, kommt Jesus und sagt, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Und er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so werde ich jetzt euch senden. Und dann hauchte er sie an. Dann legte er dieses neue Herz in sie hinein. Den Heiligen Geist, die Neugeburt. Sie empfingen den Heiligen Geist. Und das ist alles noch vor Pfingsten. Das ist Tod und Auferstehung. Das ist das, was wir brauchen. Und bevor du nicht Tod und Auferstehung durchlebt und durchlitten und erfahren hast, wirst du kein Pfingsten erleben. Die hier sitzen, die hier zusammengekommen sind, die sind durch Tod und Auferstehung gegangen. Nicht nur durch den Tod und die Auferstehung Jesus, sondern durch ihren eigenen Tod und ihre eigene Auferstehung. Sie haben neues Leben empfangen. Sie sind neugeboren durch den Heiligen Geist. Sie sind Kinder Gottes. Sie leben nicht mehr für sich selbst, sondern sie leben, es gibt etwas anderes, das im Zentrum ihres Lebens steht, nämlich Gott. Da ist ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Nicht mehr ich bin der Herr meines Lebens oder irgendwelche anderen Mächte, sondern Jesus ist der Herr meines Lebens. Er sitzt auf dem Thron. Geschwister, das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir jetzt über Pfingsten reden, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, wo Jesus der Herr deines Lebens ist, ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Besseres, als diese Herz-OP vornehmen zu lassen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wann ist das geschehen? Wann geschieht das? Wenn wir den Tod, unseren eigenen Tod akzeptieren und sagen, Herr, ich schaffe es nicht. Ich streiche die Segel. Ich bekenne, in mir ist nichts. In mir ist nichts, was deinem Gebot, was deiner Bestimmung auf meinem Leben gerecht werden könnte. Meine Liebe ist zu schwach. Ich brauche übernatürliche Agape-Liebe in meinem Leben. Ich brauche ein neues Herz. Und Gott will es dir schenken. Gott wird es dir heute schenken. Neues Leben, ewiges Leben. Völlige Veränderung. Das ist das, was Jesus auch Petrus gesagt hat, als sie zusammen am Ufer standen. Kurt hat uns das neulich so schön hier auch ausgelegt. Ne? Er hat ein schönes Frühstück bereitet, um mit Petrus nochmal zu reden. Und seine Frage war, liebst du mich? Darum geht es. Um die Liebe. Und so klein und so schwach diese Liebe in Petrus war, aber es war ein Same gesät, sodass Jesus sagen konnte, ja, füttere meine Schafe, weide meine Lämmer. Er hat das gesehen. Es ist klein, der Same, die Pflanze ist noch klein, aber sie ist auf einem guten Weg. Wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte schauen, schlag mal auf, die Apostelgeschichte, Kapitel 1. Da steht in Vers 4. Und als Jesus mit ihnen versammelt war, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als Jesus mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Als er mit ihnen versammelt war. Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wie wunderbar, dass Jesus hier in unserer Mitte ist. So wie er damals in ihrer Mitte war, als sie sich versammelt haben. Er war nicht mehr Mensch, ganz normaler Mensch in ihrer Mitte. Nein, er war der Auferstandene, der nicht sichtbar war. Nur wenn er erschienen ist, wurde er sichtbar. Und er schien in ihrer Mitte. Sie konnten ihn sehen, hören. Er sprach mit ihnen. Und dann befahl er ihnen, Geschwister, und das macht deutlich, dass hier ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Er befahl ihnen. Er ist ihr Herr. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, um Herr zu sein, zu herrschen über Lebende und Tote, steht in Römer 14. Er befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Jesus befiehlt ihnen und sagt, bleibt jetzt hier. Geht noch nicht hinaus, sondern bleibt jetzt hier. Ich habe von euch erzählt über diesen Auftrag, dass ihr hinausgehen sollt, aber jetzt sollt ihr noch hier bleiben. Ihr braucht erst noch etwas. Das ist so, wie mit meiner Tochter, die gestern jetzt auf Wandertour gefahren ist, ne? Und die losfahren will und sie hat ihren Rucksack vergessen. Und dann sagst du, stopp mal, warte jetzt hier, bleib hier, geh noch nicht los, fahr noch nicht los mit der Bahn, bleib jetzt hier, du brauchst noch deine Ausrüstung. Ohne dein Zelt wirst du nachts ein bisschen ungemütlich werden. Ohne den Schlafsack wird es ein bisschen kalt werden. Und die Isomatte. Warte noch. Du brauchst noch eine Ausrüstung, sonst wird diese Wandertour, du wirst sie nicht bestehen. Du wirst wieder umkehren, du wirst wieder zurückkommen. Du wirst nicht durchhalten bis zum Ende. Weil du deine Ausrüstung nicht mit hast. Warte doch noch. Gott sagt zu uns auch, du bist getauft, du bist gestorben, du bist auferstanden, du hast neues Leben. Jetzt warte noch. Ich habe noch was für dich, sagt der Vater. Warte noch. Ich habe noch eine Ausrüstung für dich. Mach nicht wieder denselben Fehler wie vor der Herz-OP. Oh, ich schaff das schon. Krieg das schon hin. Gott! Ich bin ja so, ich weiß alles. Ich kann alles. Nein, derjenige, der gestorben ist, der weiß, ich brauche diese Ausrüstung. Deswegen bleiben sie alle in Jerusalem. Sie bleiben alle. Keiner ist losgezogen. Keiner hat gesagt, nö, Jesus, was erzählst denn du? Quatsch, wir müssen doch los, wir müssen die Welt evangelisieren. Die gehen doch alle zugrunde. Jesus, Mensch, deine Pläne, die sind irgendwie ein bisschen schräg. Du hast keine Ahnung, wie diese Welt vor die Hunde geht, Jesus. Jesus hat keine Ahnung, wie die Welt vor die Hunde geht. Jesus sagt, wartet hier. Und das heißt, für uns tatsächlich gehorsam sein, bereit sein, okay, das ist, gehört mit zu dem Tod des alten Menschen. Ich ordne mich Jesus unter in seinem Plan. Ich bleibe in seinem Plan. Ich bleibe auf seinen Wegen, auch wenn mir es nicht sinnvoll erscheint. Auch wenn ich es nicht verstehe. Was meint er denn mit im Heiligen Geist taufen? Was soll denn das bedeuten? Wofür ist das da? Jesus sagt noch weiter in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Dynamis. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Perspektive, es geht bis ans Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein, boah. Aber vorher müsst ihr Kraft empfangen. Wie soll ich bis ans Ende der Erde kommen, wenn ich nicht genug gefuttert habe? Wenn ich nicht ausgerüstet bin? Wenn ich nicht gestärkt bin? Ihr werdet Kraft empfangen. Ja, Kraft, das wünschen wir uns doch alle, ne? Viele von uns sitzen hier und denken so, oh, die Woche war so anstrengend. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, ja, Kraft will ich haben. Kraft ist gut. Geschwister, aber es geht hier nicht einfach um so ein es geht hier nicht um so eine Entschuldigung, meine Worte. Viele Leute suchen danach nach Kraftquellen heutzutage, ne? Sie gehen zu irgendwelchen Zentren hin, um Kraft zu tanken. Sie suchen hier und dort und viele bieten das an, Meditationszentren sagen, hier kannst du Kraft empfangen, hier kannst du auftanken, okay? Und Geschwister, ich sage euch, manchmal stimmen wir in dieselbe Sache mit ein als Christen und sagen, ja, kommt doch zu uns, hier kannst du Kraft empfangen, für deinen Alltag kannst du Kraft bekommen. Geschwister, ich sage euch, Gott ist gut. Er gibt uns das, was wir brauchen. Aber er hat gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und dann werdet ihr das alles empfangen. Dann werde ich euch das geben, was ihr braucht, um euren Alltag zu bestehen. Aber suche nicht zuerst Kraft für deinen Alltag. Darum geht's hier nicht. Darum geht's hier nicht bei Pfingsten. Es geht darum, dass ihr Kraft empfangt, meine Zeugen zu sein. Unser Ziel muss das Richtige sein. Und das ist bei der Herz-OP geschehen. Das sollte bei der Herz-OP geschehen sein. Wenn du diese OP schon gehabt hast und merkst jetzt, mein Ziel ist plötzlich anders geworden, dann sagt Gott, kehre wieder zurück zu dem, was ich in Tod und Auferstehung, in deinem Tod und deiner Auferstehung getan habe. Ich habe dir nämlich dich erneuert in deinem Lebensziel, in deinem Lebenssinn. Es geht gar nicht mehr um dich, weil ich sorge doch für dich. Das ist doch schon alles erledigt. Du brauchst keine Angst mehr für dein Leben zu haben. Du brauchst dich nicht mehr zu sorgen. Du brauchst keinen Stress mehr zu haben. Dafür sorge ich. Dein Ziel ist was ganz anderes. Die Liebe, die ich in dich hineingegeben habe, dass sie fließt zu mir und zu den Menschen hin. Was ist das Ziel dieser Jünger, dieser Frauen und Männer? Was ist das Ziel? Ich will sein Zeuge sein. Ich will bezeugen dieses neue Leben. Ich will bezeugen seinen Tod und seine Auferstehung, die geschehen ist am Kreuz von Golgatha, als geschichtliches Ereignis. Sie ist geschehen, aber sie ist auch in mir geschehen. Das ist unser Zeugnis. Das singen wir ja auch, wenn wir das Lied singen, ne? Das größte Zeugnis, ne? Hunderte von Zeugen haben ihn gesehen. Doch das größte Zeugnis ist in mir geschehen. Ich will sein Zeuge sein. Wie kann ich sein Zeuge sein? Dadurch, dass ich diese Herz-OP an mir vollziehen lasse. Und dass ich dann mich von seiner Kraft erfüllen lasse, um Zeuge zu sein. Ohne diese Kraft des Heiligen Geistes ist mein Zeugnis schwach. Unvollkommen. Da sind wir dann eher ein abschreckendes Beispiel. Hast du diese Sehnsucht im Herzen? Du bist doch ein Kind Gottes. Du kennst doch Gott, dein Vater. Du hast ihn doch kennengelernt. Du liebst ihn doch, oder? Ist er nicht wunderbar? Ist Jesus nicht herrlich? Ist er nicht würdig, dass wir ihn bezeugen durch unser Leben? Hast du diese Sehnsucht im Herzen, ihn zu bezeugen? Dann sollte deine Sehnsucht sein, Vater, wenn du etwas hast, wodurch ich ein besserer Zeuge sein kann, wenn du eine Ausrüstung hast, eine Stärkung, dann gib sie mir. Dann gib sie mir bitte. Und wenn du dieses Gebet in deinem Herzen sprichst, habe ich eine wunderbare Botschaft für dich. Jesus sagt, der Vater gibt so gerne denen, die ihn bitten, seinen Heiligen Geist. Und wir sehen das auch hier. Wir sehen es hier, dass Jesus ihnen das verheißt und sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist. Aber es ist nicht etwas, was du machen kannst. Das kannst du nicht machen. Du kannst dich nicht selbst im Heiligen Geist taufen. Das geht nicht. Es ist Jesus, der den Geist auf die Jünger herab ausgießt. Es ist Jesus, der uns tauft im Heiligen Geist. Es ist Jesus, der diesen Heiligen Geist auf uns herabsendet. Du kannst es nicht machen. Aber du kannst es verhindern. Du kannst es verhindern, indem du dich verschließt. Indem du zurückkehrst und in deinem alten Fleisch lebst, was eigentlich schon längst gestorben ist am Kreuz. Das, was Jesus uns sagt, ist, öffne dich doch ganz, leb in diesem neuen Leben. Das, was ich dir geschenkt habe, lass dich treiben von dieser Sehnsucht, die der Heilige Geist in dein Herz hineingelegt hat. Oh, ich möchte, dass die Liebe Gottes diesen Planeten überflutet. Ich möchte, dass die Menschen die Liebe Gottes erleben, erfahren, dass sie frei werden, dass sie aus Finsternis befreit werden, dass sie ins Licht kommen. Ich möchte, dass sie leben, dass sie das Leben empfangen, was Gott für uns alle hat. Wenn diese Sehnsucht, die der Heilige Geist in dein Herz hineingepflanzt hat, dieses Trachten nach dem Reich Gottes, lass diesen Trachten Raum in deinem Leben und dann streck dich danach aus und bete dieses Gebet. Vater, bitte komm mit deinem Heiligen Geist, erfülle mich. Erfülle mich, dass ich ein besserer Zeuge werde. Ein Zeuge für dich, für deinen Tod. Ein Zeuge für deine Auferstehung. Ein Zeuge für deine Liebe. Was haben die Jünger gemacht, die so gesinnt waren? Die Tod und Auferstehung erlebt haben in ihrem Herzen und die diesen Befehl ihres Herrn gehört haben. Was haben sie gemacht? Sie sind gehorsam gewesen. Sie haben sich hingesetzt. Sie sind immer wieder zusammengekommen. Jeden Tag haben sie sich zusammengesetzt und zusammen gebetet. Und haben gewartet. Und warten heißt, ich überlasse es Gott, wann er das erfüllt, was er mir verheißen hat. Ich vertraue ihm. Sie haben gebetet zusammen. Sie haben Gott verherrlicht. Und sie haben auch hier dieses Pfingstfest gefeiert. Sie sind zum Pfingstfest zusammengekommen. Sie sind am Sonntag zum Gottesdienst gekommen. Verlass die Versammlung nicht, Geschwister, wird uns gesagt. Warum? Weil wenn du die Versammlung verlässt, verpasst du vielleicht den Tag, wo Gott seine Verheißung erfüllt. Und das heißt nicht, dass wir aus bestimmten Gründen nicht mal fehlen dürfen hier im Gottesdienst. Darum geht es nicht, Geschwister. Aber es geht um dein Herz. Bist du dabei? Und als das Pfingstfest erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 1 und 2. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Sie waren alle an einem Ort. Das ganze Haus wurde erfüllt von dem Brausen und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen, auf jeden Einzelnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nur, ich betone das einfach nochmal, um das deutlich zu machen. Da wurde keiner ausgelassen. Interessant fand ich diesen Gedanken, das ist mir jetzt in der Vorbereitung nochmal klar geworden. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Also es war kein Feuer da, okay? Erstens. Es waren Feuerzungen. Etwas wie Feuerzungen. So eine Flamme, die ihnen erschienen. Und sich auf jeden setzt. Aber es waren Zungen, die sich zerteilten. Und das ist so, wenn du ein Streichholz anzündest und du zerteilst dieses Streichholz, ne, dann bleibt die Flamme ja immer noch eins. Ne? Dann nimmst du diese zwei Teile des Streichholz ist auseinander. Und was passiert? Du hast zwei Zungen. Du hast zwei Feuerzungen. Du hast zwei Flammen. Der Heilige Geist kommt herab. Er ist der eine Heilige Geist. Er teilt sich und wird nicht weniger. Er ist derselbe auf dir und auf mir. Er ist nicht stärker auf dir oder stärker auf mir, sondern er ist derselbe. Auf all diesen Jüngern ist es derselbe. Es ist derselbe Geist, sagt Paulus, wenn er über die Gemeinde spricht. Derselbe Geist, der auf jedem dieser Kinder Gottes ruht, der auf diese Kinder Gottes kommt. Und die Gaben sind unterschiedlich. Und wir denken, der Prediger hier vorne, der ist hier so erfüllt und so begeistert, ne? Boah, ich möchte auch, dir will der Heilige Geist das geben, was er für dich hat. Und das ist nicht besser oder nicht schlechter. Gott gibt seine Gaben auf verschiedene Art und Weisen. Dass du aber erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, das macht dich zu einem guten Zeugen von Jesus Christus. Und darum geht es. Es geht jetzt auch darum, um einen ganz speziellen Punkt. Es geht darum, dass sie ihren Mund aufmachen. Geschwister, das, was die toten Jünger von den Lebendigen unterscheidet und von den Geisterfüllten, ist Folgendes. Die Toten haben sich gefürchtet. Sie haben sich versteckt. Sie haben sich eingeschlossen. Die Lebendigen, die neu lebendig gewordenen, sie sind froh, sie sind frei. Aber was ihnen noch fehlt, ist, den Mund aufzumachen. Petrus hatte Angst, sich zu Jesus zu bekennen und hat ihn verleugnet. Dreimal. Nachdem Pfingsten kam, was ist geschehen? Er hat den Mund aufgemacht vor Tausenden von Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie es mir geht, weiß ich ganz genau. Ich habe immer Schiss bei diesen Straßeneinsätzen. Ich habe immer Schiss. Ich drücke mich immer rum. Am Anfang, na, gestern habe ich mich auch an die Seite gesetzt, na, und habe erstmal nur gebetet, weil ich Schiss hatte. Und Paulus sagt im 2. Timotheus 1, Vers 7, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Wort Furchtsamkeit bedeutet eigentlich Scheu, Scham. Was sagt Paulus? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Kennst du diesen Moment der Scham? diese Scheu Menschen gegenüber, die Menschenfurcht, von Gott zu reden, von Jesus zu reden, von dem, was er in deinem Leben getan hat. Die Scheu auch, nicht nur davon zu reden, sondern überhaupt irgendetwas, dass irgendetwas sichtbar wird von dem, was Gott in deinem Leben tut. Das ist nicht, du musst nicht immer nur von Jesus reden, um Zeuge für Jesus zu sein. Du bist Zeuge auch auf viele andere Arten und Weise. Bist du, na, wenn die Männer auf deiner, die Kollegen auf deiner Arbeitsstelle von ihren sexuellen Abenteuern prahlen, bist du da bereit, Zeuge für Jesus zu sein und deutlich zu machen, ich lebe anders. Ich lebe anders wegen meinem Herrn. Gott will dich mit Kraft erfüllen. Gott will dich mit dieser Kraft, mit dieser Dynamik erfüllen, dass du nicht mehr gehemmt bist. Deswegen, ich glaube, dass hier steht, dass die Leute dachten, die sind besoffen. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass die rumgetorkelt sind. Ich glaube nicht, dass die Jünger hier irgendwie den Anschein erweckt haben, dass die völlig daneben sind. Die haben geredet in fremden Sprachen. Das haben die Leute teilweise nicht verstanden. Die haben da nur Kauderwelsch verstanden. Deswegen haben die gedacht, die lallen. Aber sie haben nicht gelallt, sondern sie haben klare, deutliche, verständliche Worte in fremden Sprachen gesprochen. Aber was sie vielleicht auch dazu gebracht hat zu denken, die sind betrunken, ist, dass sie so ungeniert von den Taten Gottes gesprochen haben. Öffentlich Gott gepriesen haben. Die haben sich nicht geschämt von den großen Taten Gottes zu reden. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Kraft von Jesus empfangen, dass wir uns Jesus nicht schämen. Warum sollten wir uns denn für Jesus schämen? Was gibt es denn da für einen Grund? Gott möge uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, dass wir brennen für ihn und mit Freude ihn bezeugen. Das heißt nicht, dass wir dumm dreist irgendwie losrennen und jedem irgendwie eine Blumenkohle ans Ohr quatschen. Nein, es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber Geschwister, ich möchte diesen Geist empfangen. Ich möchte neu erfüllt werden. Und Paulus sagt es, macht euch nicht voll Wein, Geschwister. Betäubt euch nicht. Betäubt euch nicht mit Alkohol. Sucht eure Freude oder euren Kick nicht in irgendwelchen anderen Dingen. Sondern lasst euch neu begeistern von Jesus, von dem, was er in eurem Leben getan hat. Streckt euch aus danach. Betet dafür, dass Gott euch erfüllt. Und er hat, wir sehen das in der Apostelgeschichte auf viele verschiedene Arten und Weisen. Hier ist es einfach so, als sie zusammenkamen, kam der Geist Gottes auf sie, auf die ganze Gemeinde. Sie haben das nicht geplant. Sie haben das nicht durch eine Strategie gemacht. Sie haben nicht erst eine Beschwörung abgehalten. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Und dann kommt er irgendwann. Ja, manchmal ist es, Geschwister, manche Lehrer, es gibt irre Lehrer in dieser Welt, die teilweise sowas in diese Richtung lehren. Dem sollten wir nicht folgen. Gottes Geist ist souverän. Er weht, wo er will. Wir können ihn nicht an der Nase rumführen. Er führt uns an der Nase rum. Nein, er führt uns in die Herrlichkeit Gottes. Und wir dürfen uns ausstrecken, wir dürfen rufen, bitte Vater, sende deinen Geist. Heiliger Geist, komm. Das ist gut, dass wir das singen, ist gut. Aber es ist nicht, dass wir ihn beschwören. Er kommt in Freiheit. Er kommt, wenn wir ihn rufen, wenn wir hier zusammen sind. Aber er kommt, er kann auch kommen, wenn du alleine zu Hause sitzt. Er kann kommen, während du in der Predigt sitzt und das Wort Gottes hörst, plötzlich kommt der Geist auf dich und erfüllt dich. Wir sehen diese Beispiele immer wieder. Es kann sein, dass ein Bruder dir die Hand auflegt und für dich betet. Und du erlebst diese Taufe im Heiligen Geist. Und das ist nicht unbedingt zuallererst ein gefühlsmäßiges Erleben. Es kann sein, dass du ein starkes Empfinden dafür hast. Aber was du auf jeden Fall feststellen wirst, ist, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Dass du ein mutiger Zeuge für ihn bist. Die Geschwister waren entmutigt. In Kapitel 4 in der Apostelgeschichte lesen wir das, dass sie entmutigt waren, weil so viel Gegenwind plötzlich kam. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach nochmal neu gebetet. Bitte, Herr, hilf du uns, schenk du uns Mut, dein Wort weiter zu verkündigen. Und was steht dann da? Sie wurden alle erfüllt, nochmals erfüllt mit dem Heiligen Geist. So ist es etwas, was wir auch immer wieder brauchen. Hast du schon Karfreitag erlebt in deinem Leben? Ist dein altes Leben, die Sünde in deinem Leben, mit Christus am Kreuz gestorben? Hast du schon deinen Ostern erlebt? Die Auferstehung, das neue Leben? Hast du diese Herz-OP erfahren? Und hast du schon dein Pfingsten erlebt? Bist du getauft im Heiligen Geist? Wenn du zu allem Ja sagst, dann sage ich dir, brauchst du vielleicht nochmal eine Erfüllung, Stärkung, Erfrischung im Heiligen Geist. Dann lass uns doch jetzt zusammen beten, oder? Vater, wir danken dir, dass du ein guter Vater bist. Jesus, wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist. Du weißt, was wir brauchen. Herr, du weißt, dass wir nicht bestehen können in dieser finsteren Welt ohne eine besondere Kraftausrüstung mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir für das Geschenk des neuen Lebens, was du uns gegeben hast durch deinen Geist, der in uns lebt. Dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dieses Zeugnis in uns tragen. Du bist ein Kind des ewigen Gottes. Du hast ewiges Leben. Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Jesus hat alle deine Schuld getragen. Danke, dass wir durch den Heiligen Geist dieses Zeugnis in uns haben. Aber bitte komm du mit deiner Kraft neu auf uns. Komm du und erfülle du uns. Herr, wir sehnen uns danach, dass unser Leben dich bezeugt. Dass unser Leben dass aus unserem Leben eine Quelle fließt. Dass Liebe fließt aus uns zu Menschen hin. Und wir beten, dass es durch die Erfüllung des Heiligen Geistes noch mehr, noch stärker, noch offensichtlicher wird. Dass die Menschen tatsächlich, wie du es beschreibst in deinem Wort, dass die Menschen unser Leben sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, komm und erfülle du uns alle, die wir hier sitzen. Wir wollen deine Zeugen sein, hier in dieser Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld, wo wir leben. Auf der Arbeitsstelle, in den Schulen, in den Universitäten. Wir wollen deine Zeugen sein in der Umgebung, Herr. Danke für unsere Geschwister in Minden, die wir dort aussenden durften. Segne du sie, erfülle du sie heute auch mit deinem Geist. Wir wollen weiter nach Judäa, nach Samaria, bis ans Ende der Welt. Segne unsere Geschwister, die weit weg sind. Erfülle du sie mit deinem Geist, die Quarrels, Eva, Katja, die Pennies, noch viele andere, Jesus. Wir preisen dich und danken dir für deine Gnade, für das neue Leben, was du uns geschenkt hast und auch für deinen wunderbaren, kostbaren Heiligen Geist. Und danke, dass wir dieses Gebet im Glauben sprechen können und dass du gesagt hast, das du uns gerne gibst. So glauben wir, dass du unser ernsthaftes Gebet jetzt auch erhörst. Amen.
Ja, eine Schwester hatte gerade so die Eingebung, uns ein Zeugnis zu geben. Das kam ganz plötzlich und hier ist sie.
Hallo, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt. Ich bin Wiebke. Und ja, keine Ahnung, irgendwie hat die Predigt von Jörg gerade so zu mir gesprochen, weil es halt perfekt genau der Moment war, wo ich meine Herz-OP irgendwie hatte. Das erste Mal. Seitdem musste ich noch ein paar Mal mehr so wieder aufgefrischt werden. Aber genau, und das wollte ich ganz gerne mit euch teilen. Das ist mittlerweile fast 3 Jahre her und ich habe damals einen Freiwilligendienst gemacht in der Ukraine und war auf einem Seminar mit Mitfreiwilligen und habe mich da echt ziemlich kacke verhalten. Nicht unbedingt absichtlich, aber so, dass ich denen halt echt weh getan habe. Und das ist mir halt echt viel zu spät aufgefallen und die waren so richtig enttäuscht von mir. Und ich hatte davor immer so angenommen, keine Ahnung, ja, ich bin ja einfühlsam, ich habe eine Peilung davon, wie man mit Menschen umgeht und ich kriege das hin, irgendwie mit Leuten so umzugehen, dass die sich geliebt fühlen von mir. Und da ist mir aufgegangen so, okay, offensichtlich nicht. Und dann, als mir das bewusst geworden ist, habe ich sie um Vergebung gebeten und die haben echt super krass gut reagiert und haben gesagt, klar, ist scheiße gelaufen, aber wir vergeben dir das, aber ich habe mich nicht besser gefühlt. Ich habe mich einfach genauso hundsdreckig gefühlt wie vorher. Und wir sind nach Hause gefahren und es waren Ferien in der Schule, wo ich gewohnt habe. Das heißt, ich war alleine. Ich bin krank geworden. Ich habe eine Woche lang Durchfall und Erbrechen gehabt. Also so, dass ich auch isoliert war, als die Schüler dann wiedergekommen sind. Ich war lichtempfindlich, musste mich wirklich wie in so eine Höhle zurückziehen. Es war komplett dunkel. Ich habe mich so richtig gesuhlt in meinem Mitleid irgendwie auch, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Und in dieser Zeit habe ich endlich mal wieder mein Bibelbegleitheft aufgeschlagen und das, was halt irgendwie von Monaten vorher gerade dran war, war Jesaja 59 und da stand dann Folgendes. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldung scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen reden Falsches und eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Sie brüten Natterneier und weben Spinnenweben. Und so ging es immer weiter. Und ich dachte so, boah. Das bin ich. Also, ich habe so richtig verschissen. Es ist nicht Gott, der gerade sich verschließt. Ich habe immer und immer wieder gebetet und habe gesagt, Gott, vergib mir, dass ich das getan habe, dass ich die so verletzt habe. Und ich hab mich nicht besser gefühlt. Ich habe einfach genauso weiter gelitten wie vorher. Und ich dachte so, ja, es ist halt meine Schuld, die ist so groß, dass Gott mir die nicht vergeben kann. Und das ging dann so einen Tag weiter und am nächsten Tag kam dann Jesaja 60, wo dann steht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn gehe auf über dir. Und ich habe das gelesen, dachte so, ist ja toll, über mir halt nicht, so. Und dann habe ich den Kommentar dazu gelesen und es war unglaublich, weil in diesem Kommentar stand, ja, wir alle kennen ja so Situationen, wo man andere Leute verletzt und das sind dann vielleicht sogar gute Freunde und man hat dann entweder die Möglichkeit, sich so richtig in Mitleid zu suhlen und sich selber da drin zu begraben, und tot zu sein, quasi, geistlich gesprochen. Oder man hat die Möglichkeit zu akzeptieren, was Jesus schon lange auf Golgatha für uns bezahlt hat. Und man kann annehmen, dass er uns Vergebung schenken will für all das, was wir getan haben. Er will, dass wir von diesen Sünden befreit sind und dass wir in dieser Freiheit einfach Freude empfangen, seinen Geist empfangen und diese Freude dann teilen. Und als ich das gelesen habe, konnte ich nicht mehr. Ich war so überwältigt einfach. Und ich habe gebetet und meinte so, Gott, ich weiß nicht warum, aber du bist ganz schön cool. Also, so, ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, warum du mich so sehr liebst, aber danke, dass, also ich habe nochmal gebetet, bitte vergib mir dafür und ich weiß, dass du mir vergeben hast und danach habe ich geheult und mir ging es besser. Und ich habe ja auf einmal so einen Frieden gehabt über diese ganze Situation, der mein Verstand überstiegen hat, wirklich. Und seitdem, also ich habe das dann auch gar nicht so richtig gecheckt, was eigentlich gerade passiert ist. Das hat irgendwie dann nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich da so richtig auf den Trichter gekommen bin. Aber, und bin es immer noch, also so nicht, aber ich kann wirklich jedem empfehlen, das anzunehmen, diese Herz-OP, wie Jörg es bezeichnet hat, weil es wirklich den Frieden geben kann, den kein Mensch, kein Gegenstand, kein Ort auf der Welt sonst geben kann. Genau.